In diesem Liede haben wir bereits einen Teil unseres Gebetes zum Ausdruck gebracht. Und wir möchten an diesem Nachmittag von Herzen glauben und im völligen Glauben in die Gegenwart Gottes kommen. Ihr wisst, wie der Liederdichter hier singt, wenn des Feindes Macht uns drohet und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Wenn wir gläubig im Gebet stehen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und die Antwort lautet, da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Manchmal will der Feind uns sagen, der Herr hat dich verlassen, er ist nicht mehr mit dir, wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben wollen. Der Herr sagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Wem wollen wir glauben? Ich meine dem Herrn und dem, was er uns gesagt hat. Wir lesen ein Gotteswort aus dem Propheten Jesaja, dem 50. Kapitel von Vers 4 vor dem Gebet. Jesaja, Kapitel 50 von Vers 4. Vielleicht darf ich darum bitten, dass wir dazu aufstehen. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers verliehen, damit ich den Müden durch Zuspruch aufzurichten wisse. Er weckt mich alle Morgen, berührt mir das Ohr, damit ich aufmerke nach jünger Weise. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht gesträubt. Bin nicht zurückgewichen, meinen Rücken habe ich denen hingehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart rauften, mein Angesicht habe ich vor Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt. Doch Gott, der Herr, hilft mir, darum habe ich mich auch nicht entehrt gefühlt. Darum habe ich mein Antlitz hart wie Kieselstein gemacht. Ich wusste ja, dass ich nicht beschämt werden würde. Ja, nahe ist er mir, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Wir wollen zusammen hintreten. Wer will mir mein Recht streitig machen? Er trete zu mir heran. Sehet, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Fürwahr, sie werden allesamt zerfallen wie ein Kleid. Die Motten werden sie fressen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Er höre die Stimme seines Knechtes. Der in tiefster Finsternis gewandelt ist und während kein Lichtstrahl ihm glänzte, doch sein Vertrauen auf den Namen des Herrn gesetzt und sich auf seinen Gott gestützt hat. Fürwahr, ihr alle seid Leute, die Feuer anfachen und Brandpfeile in Flammen setzen, fahrt hin in die Flammenglut eures eigenen Feuers und in die Brandpfeile, die ihr in Flammen gesetzt habt. Von meiner Hand wird euch dies widerfahren, dass ihr zur Peinigung daliegen sollt. Hauptsächlich ging es mir um den vierten und um den fünften Vers. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers verliehen, damit ich den Müden durch Zuspruch aufzurichten wisse. Er weckt mich alle Morgen, regt mir das Ohr an, damit ich aufmerke nach jünger Weise. Möge er es jetzt aus Gnaden tun. Und im fünften Vers: Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht gesträubt, bin nicht zurückgewichen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dies ist dein teures und heiliges Wort. Ich bitte dich, o Herr, wollest du mit deiner Gegenwart und mit der Salbung deines Heiligen Geistes in einer ganz besonderen Weise heute gegenwärtig sein. Geliebter Herr, wir sind nicht hier, um Menschen oder ihre Meinungen zu hören. Wir sind hier, um dich und dein Wort zu hören. Du hast unser Ohr geöffnet, unser Herz aufgetan, unsere Augen gesalbt, und wir möchten hören, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Geliebter Herr, möge die Kraft deines Blutes und die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Geistes mächtig in uns allen wirksam sein. Möge jede andere Macht und jeder andere Geist weichen und du zu deinem vollen Recht kommen aus Gnaden. Herr, segne uns, dann sind wir gesegnet. Rede mit uns in einer Weise, dass wir dich recht verstehen. Ach, mein Herr und mein Gott, sieh du in Gnaden auf uns als dein Volk herab und segne uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ganz herzlich heiße ich euch alle willkommen, die ihr hier seid. Und wir grüßen auch alle, die später diese Predigt hören werden, ganz gleich, wo immer sie sein mögen. Wir sind untereinander in der Liebe Gottes verbunden und wie Bruder Brenhim sagte, ganz am Ende wird die Liebe nur noch in der Brautgemeinde sein. Die Heilige Schrift sagt, die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe in vielen, und die andere Übersetzung sagt, in den meisten erkalten. Aber wir werden heute über das Thema sprechen, die Gemeinde am Anfang und die Gemeinde am Ende. Ich hoffe, dass Gott mir und uns Gnade schenkt, uns beisteht und hilft. Wahre Gotteskinder sind nicht mit Gold und nicht mit Silber zu bezahlen. Und ich sage euch auch warum. Weil sie nicht mit Gold und Silber erkauft worden sind, sondern mit dem teuren Blute des Lammes, wertvoll und kostbar in den Augen Gottes. Heute werde ich vielleicht einige Bemerkungen machen müssen und ich bitte Sie, richtig zu verstehen. Die meisten, die hier sind und die diese Predigt hören werden, sind ja mit der Endzeitbotschaft vertraut. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass einige vor dem Gottesdienst kamen und speziell zum Ausdruck brachten, wie wertvoll ihnen die Predigten Bruder Brenhims und besonders auch die letzte Predigt ist. Und das freut mich zu hören, denn ich weiß, es ist Gottes Wort. Und ihr werdet sehen, ganz am Ende wird offenbar werden, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln, sondern wirklich dem geoffenbarten Worte Gottes gefolgt sind in dieser Zeit. Wir werden einiges berühren heute Nachmittag und wie schon bemerkt, ich hoffe, dass wir es recht aufnehmen und verstehen werden. Für diejenigen, die vielleicht erst seit kurzem mit der göttlichen Botschaft vertraut sind, euch möchte ich sagen, habt Geduld. Man kann nicht alle Dinge auf einmal verstehen und erfassen, aber Gott wird euch in alle Wahrheit leiten. Die Zeit eilt, sie geht zu Ende. Und wir sehen, dass ja morgen wieder Verhandlungen beginnen in der Weltstadt Genf. Es soll alles zum Frieden hingehen. Und die Heilige Schrift sagt im 1. Thessalonicher 5, wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Wir sehen so viele Zeichen der Zeit, die uns derart aufmerksam machen, dass nur noch ein Blinder daran vorbeigehen kann und nur ein Mensch, der mit Absicht wegschaut, es nicht sieht. Alle anderen werden es sehen, besonders diejenigen, denen das Wort Gottes für diese Zeit kostbar und zu einer Offenbarung geworden ist. Einen Vers, das ist der letzte, aus Richter Kapitel 21 möchte ich vorweg lesen, ehe wir dann mit Römer Kapitel 1 beginnen. In Richter Kapitel 21, das ist das letzte Kapitel, im letzten Vers steht Folgendes. Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel, jeder tat, was ihm gut dünkte. Wir wissen, dass Gott unter Mose das Volk herausgeführt und der Josua hineingeführt und dass sie später getan haben, was sie wollten. Und die Richterzeit endet mit diesem sonderbaren Ausspruch: Ein jeder tat, was ihm gut dünkte. Mit anderen Worten, keiner tat, was Gott gesagt hatte, sondern jeder tat das, was ihm gut dünkte. Lasst uns keine Zeit versäumen, sondern direkt zu Römer Kapitel 1 gehen. Hier lese ich von Vers 1. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, durch Berufung zum Apostel ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat. Hier möchte ich einiges hervorheben. Als erstes den Gedanken, das Evangelium Gottes. Es gibt in dieser Zeit so vieles, was als Evangelium bezeichnet wird. Hier hat Paulus durch den Geist geleitet, geschrieben, das Evangelium Gottes. Und er gibt dafür im nächsten Vers direkt die Erklärung und sagt, welches Gott durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat. Das Evangelium Gottes ist gegründet auf dem prophetischen Wort, ist prophetisch ausgerichtet. Und wenn wir den Anfang nehmen, und es ist ja wohl der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, als der erste Botschafter des ersten Gemeindezeitalters, so müssen wir uns darüber klar werden, dass wir am Ende der Gnadenzeit zu dem direkten Ursprung, zu dem Anfang zurückkommen müssen. Nicht nur zur Zeit der Apostel. Wenn wir heute eine Zeitspanne von 40 Jahren des Urchristentums festlegen wollten, dann könnten wir einige Jahre herausnehmen und feststellen, dass schon sehr früh falsche Lehren und mancherlei Dinge hineingekommen sind. Aber der Anfang, der Ursprung war frei von jeglichem menschlichen Einfluss, frei von jeder falschen Lehre, frei von allem Einfluss anderer Geister. Es war nur der Geist Gottes und das, was Gott unter seinem Volke getan hat. Wir wissen, der Anfang war in absoluter Klarheit Gottes, ohne jegliche Vermischung, ohne etwas, das von außen hereingetragen worden wäre. Petrus hat schon vor Pfingsten und seit Pfingsten alles gemäß dem prophetischen Wort geordnet und hat es auf eine biblische Grundlage gestellt. In den späteren Jahren kamen mancherlei Nöte. Die einen kamen mit der Beschneidung, andere ließen sich für die Toten taufen, die Dritten sagten, die Auferstehung habe schon stattgefunden. Und wenn man die Briefe später liest, dann sieht man, welch eine Not schon nach wenigen Jahren des direkten Anfangs in die einzelnen Gemeinden und unter die Gläubigen gekommen ist. Ich möchte, dass wir heute die göttliche Entwicklung ganz klar erkennen. Der ursprüngliche Anfang war ohne jeglichen anderen Einfluss. Die Kinder Gottes, das Volk Gottes, die Knechte Gottes, die Gemeinde Gottes stand einzig und allein unter dem göttlichen Einfluss und wurde vom Heiligen Geist geleitet. Dann kam diese Entwicklung, die wir soeben angedeutet haben. Nun geht es zurück. Durch all diese Probleme, durch all diese Nöte, durch all diese Schwierigkeiten zurück und zurück, bis wir schlussendlich wieder da ankommen, wo die Gemeinde am Anfang war, wo kein anderer Einfluss, wo keine eigene Erkenntnis, wo keine fremden Lehren, wo nichts mehr von dem zu finden ist, was Menschen hineingefügt und hinzugetan haben. Nun werdet ihr sagen, wie sollen wir das erkennen? Ich meine, dass dies die Zeit und die Stunde ist, in der wir es begreifen sollten, dass dazu die Botschaft gesandt wurde, um uns wirklich ganz am Ende da zu haben, wo Gott uns hinhaben möchte. In der Zwischenzeit, und in der befinden wir uns ja wohl noch, ich hoffe nicht mehr lange, wir müssen, und das werden wir heute Abend sehen, oder heute Nachmittag, wir müssen erkennen, dass Gott mit uns diesen Weg geht. Und wenn er dein und mein Ohr geöffnet hat, dann dürfen wir uns nicht sträuben. Und das, was er gesagt hat, das meint er auch. Die Frage Nummer eins ist, glauben wir nur ein Evangelium oder glauben wir das Evangelium Gottes, wie es in der Heiligen Schrift durch die Propheten im Voraus verheißen und verkündigt wurde? Wir werden sehen, dass Paulus zum Beispiel in 2. Korinther im 11. Kapitel, da gibt er eine ganz besondere Mahnung. Er sagt hier, möchtet ihr euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen lassen, nicht wahr? Ihr lasst sie euch ja von mir auch gefallen. Denn ich eifre um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren Gesinnung zu Christus zum Argen hingezogen werden. Jetzt hört bitte den vierten Vers. Denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Das ist ein sehr schlimmer Tadel. Hier werden drei Dinge insbesondere betont. Wenn Jesus anders gepredigt wird, wie er von den Aposteln gepredigt wurde, wenn ein anderer Geist wirksam ist, wie er am Anfang wirksam war, und wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird. Ihr wisst ja, Paulus hat es in Galater 1 besonders hervorgehoben und die ganze Sache unter einen Fluch gestellt und hat gesagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das, was ich euch gepredigt habe, der sei, und ihr könnt's ja alle nachlesen. Es ist also eine Sache, die viel ernster ist, wie wir es manchmal meinen. Wir als Menschen neigen dazu, Freundschaft aufrecht zu erhalten, und das soll auch sein. Aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Nicht auf Kosten des geoffenbarten Wortes. Denn Paulus sagt, wenn ich ein Freund der Menschen sein will, dann bin ich ein Feind Gottes. Man kann nicht beides zur gleichen Zeit haben. Wenn wir zu Galater 3 gehen, da finden wir eigentlich eine ganz sonderbare Sache. Und ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass wir heute ein wenig schockiert werden. Hier heißt es in Galater 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch nur bezaubert, da euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden ist als Gekreuzigter. Nur das eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken empfangen oder infolge der Predigt vom Glauben? Hier geht es um Menschen, die den Geist empfangen haben und dann trotzdem als Menschen bezeichnet werden, die bezaubert worden sind. Warum ich darauf komme, werde ich euch gleich sagen, denn ich bin selber in den letzten Wochen schockiert worden, als ein Mann namens John Todd aus den Vereinigten Staaten, der eine der Hauptmediums, einer der berühmtesten Männer war in diesen Kreisen und der zum Glauben gekommen ist und der einige Namen genannt hat von denen, die dort in höchster Stellung stehen. Und ich bin der Letzte. Ihr, die ihr mich kennt, wisst das genau. Ich habe in der Vergangenheit doch keinen Namen genannt, habe keinen irgendwie öffentlich angetastet und auch privat nicht. Aber ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass wir erkennen müssen, dass Gott einen Propheten gesandt hat mit seinem Wort. Und der Herr sagt, Ich bin zu einer Scheidung in diese Welt gekommen. Die Welt will vermischen. Gott will absondern, Gott will scheiden. Dieser Mann hat unter anderem, verzeiht, ich sage es ja, er hat es ja gesagt, er trägt die Verantwortung, er hat unter anderem die Schwester des Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten unter den höchst eingestuften Mediums, die es überhaupt gibt, mit Namen genannt. Und es ist so, dass man ja, wenn man etwas sagt, das nicht stimmt, mit Sicherheit belangt werden kann. Warum ich das heute hier sage, hat folgende Bewandtnis. Ich habe an einem Kongress vor nicht langer Zeit teilgenommen, und zwar in Berlin, wo diese Frau, die der Mann mit Namen genannt hat, die Hauptrednerin war. Und es war ein charismatischer Kongress. Ich war unter diesen 2500 Leuten, so wurde es geschätzt. Ich habe sie vorne auf dem Podium gesehen. Ich habe mitgehört, wie Applaus geklatscht wurde, und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und ich habe zugehört, wie sie von einer mächtigen Bewegung sprach, die über die ganze Erde geht. Und irgendjemand, amerikanische Staatsbürger, saß rechts neben mir. Es war eine gemischte Versammlung. Viele waren von Übersee gekommen. Und der Mann zu meiner Rechten spricht in Englisch die Worte aus, she is a witch. Und das heißt in Deutsch, sie ist eine Hexe. Und ich dachte bei mir selber, was soll das? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass wir hier kein Interesse haben, Menschen bloßzustellen, das könnt ihr verstehen. Aber dass wir auch kein Interesse haben, unsere Augen zuzuschließen vor der religiösen Vermischung, die in dieser Zeit stattfindet, das müssen wir auch verstehen. Und wisst ihr, mir sind die Dinge durch Mark und Bein gegangen. Ich habe diese Kassette in Englisch gehört. Ich habe einfach gedacht, wie ist es möglich? Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Da ist eine Frau, die in den Hexenkreisen Amerikas zu den Obersten gehört, und sie spricht als Hauptrednerin in einem charismatischen Kongress, und alles gerät in einen religiösen Rausch. Jetzt frage ich mich, wann wird Gott uns die Augen darüber öffnen, worum es eigentlich geht? Eine andere Sache, die mich sehr bedenklich gestimmt hat, und es sind zwei, drei Dinge, und ihr wisst, Bruder Branham hat ja gewisse Bibelstellen immer und immer wieder betont. Unter anderem Matthäus 24, 24. Dass diese beiden Dinge, nämlich das Göttliche und das Teuflische, so eng nebeneinander liegen würden, dass womöglich sogar die Auserwählten verführt würden in den Irrtum. Wie gesagt, ich saß unter der Zuhörerschaft. Ich habe mich nicht an dem beteiligt, was dort geschah, weil ich nicht ein Teil der Sache war. Aber ich wollte trotzdem sehen, was da vor sich geht. Und plötzlich gerät alles wie in Art Ekstase. Und es ist, wenn man's von außen betrachtet, eine herrliche Atmosphäre, dass man sich sagen könnte, ach, wär das doch so bei uns. Aber ich verzichte auf eine solche Atmosphäre. Ihr wisst eins, und wenn nicht, dann wisst ihr's jetzt. Der Geist Gottes wird nur in Übereinstimmung mit seinem geoffenbarten Wort für diese Zeit wirksam sein. Es war eine andere Sache, die mich schockierte. Ich weiß nicht, ich bin ja in all den Jahren überhaupt nirgends mehr hingegangen, denn ich weiß den Weg, den ich zu gehen habe, und die Verantwortung für die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Und ich dachte bei mir selber, warum soll ich hier oder da hingehen? Ich habe ja das, was Gott zu geben hat. Aber es hat mir gut getan, mal hier und da hinzuschauen. Als der internationale Präsident der Geschäftsleute die Erklärung abgab und sagte, das Vereinigende unter uns ist die Lehre und Anerkennung der göttlichen Trinität. Da fielen mir tatsächlich nicht nur alte Sünden, sondern auch neue Sünden ein. Gottes Prophet William Branham hat von Gott eine Offenbarung bekommen, und er sah einen Mann, der sein Vater sein sollte. Ist die Predigt schon raus oder kommt sie noch raus? Sie ist schon raus. Und er sah einen Mann, der sein Vater sein sollte. Er hatte eine dreikantige Keule in seiner Hand und schlug auf eine Frau zu, die seine Mutter sein sollte, geistlich gesprochen. Ihr alle könnt es ja nachlesen. Und da sagte der Herr zu Bruder Branham, das ist die Lehre der Trinität, folgend mit der Taufe auf die drei Titel. Jetzt ist die Frage, die wir uns zu stellen haben, wo wir unseren geistlichen Stand einzunehmen haben. Da ist ein Prophet Gottes, der diesem Manne, der die Erklärung gab, nicht unbekannt ist, der in seinem Hause aus- und eingegangen ist, der durch göttliche Offenbarung sagte, deine Schwester wird 14:45 an dem und dem Tage sterben. Viele haben geweissagt, Tochter Zion, du wirst nicht sterben, du wirst wieder gesund werden und frohlocken. Und dieser Mann ruft Bruder Branham an und sagt, hör mal, wir hatten eine Gebetsstunde und es waren einige Offenbarungen, unter anderem, Tochter Zion, du wirst nicht sterben, du wirst leben und zum Segen gesetzt werden. Und Bruder Branham sagte am Telefon nur, ich weiß nicht, was dort gesagt wurde, eins weiß ich, mir hat der Herr gesagt, dass sie sterben wird, und zwar an dem und dem Tage, zu der und der Zeit. Es sind nicht unwissende Menschen, es sind nicht Leute, die vom Fußvolk kommen, sondern an oberster Stelle, ja an der Spitze stehen, um sozusagen das Volk Gottes in die Falle hineinführen, aber Es muss ja auf eine Weise geschehen, die anspricht, die ankommt. Der Feind, der ist noch nie so mit Pferdefuß gekommen. So hat ihn wahrlich noch niemand gesehen. Aber als diese Erklärung abgegeben wurde, dass das Einigende, die Lehre und der Glaube an den Dreieinigen Gott ist, dann hab ich doch gewusst, wie viel die Uhr geschlagen hat. Und glaubt es sicher, Brüder und Schwestern und werte Freunde, wenn wir es jetzt noch nicht voll begreifen, die Stunde liegt sehr nahe, wo wir diese Dinge begreifen werden. Und wenn ich es persönlich miterleben muss, und damals, Gott sei Dank, habe ich nicht gewusst, wer die Frau ist, die dort vorne umjubelt wird, die das Wort führt, aber nichts von Erlösung gesagt hat, nichts von dem vergossenen Blut gesagt hat, nur von einer großen Strömung. Wir brauchen eine Strömung, aber nicht solche, sondern den Strom Gottes, der sich unter seinem Volke in dieser Zeit offenbart. Ich weiß, es ist nicht populär, solche Dinge zu sagen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe alles, was ein Mensch an Ehre und Ansehen haben konnte, verloren. Und von jetzt an kann ich es mir leisten, das Wort Gottes in völliger Klarheit und Wahrheit zu sagen. Und wenn von 10.000 nur noch 100 übrig bleiben, dann sollen diese 100 erfahren, dass Gott seinen Propheten gesandt hat und zu uns in dieser Zeit geredet hat. Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und denen es in ihrem Herzen zu einer Offenbarung geworden ist, die können nicht anders. Aber manchmal gebraucht Gott Menschen oder Umstände, damit uns Sinn und Bedeutung einer Sache klar gemacht werden kann. Entschuldigt, wenn ich noch eine Bemerkung mache, und die mache ich nur, weil ich im Flugzeug die Time gelesen habe, das größte amerikanische Wochenmagazin, und hier steht eine große Geschichte auf Seite 32 aus Tulsa, Oklahoma. Und ich gebe das nur deswegen weiter, weil es mich in irgendeiner Weise berührt hat. Um zu zeigen, in welch einer Weise Menschen wirksam sein können und anderen so viel vormachen, die es dann glauben. Hier hat ein Mann, der weltbekannt ist, auch in Europa, plötzlich ein großes Krankenhaus bauen wollen. Nicht nur seine Universität, in der Professoren lehren, sondern auch ein Krankenhaus. Die Stadt hat es abgelehnt, weil viele Krankenhäuser halb leer waren. Und plötzlich sagt dieser Mann, oder hier wird's berichtet, Geld begann hereinzufließen, nachdem der Evangelist seine Heimsuchung erzählt hat, dass er Jesus 900 Fuß hoch, also von Gestalt, gesehen hat. 900 Fuß sind 300 Meter. Ich erinnere mich an das Zeugnis unseres geliebten Bruder Brenhams. Er sagt, ich sah sein Gewand vom Winde bewegt. Und dann plötzlich hat er ihn angesprochen und sagte, Jesus. Und dann wandte der Herr sich ihm zu und schaute ihn an. Und er fiel zu Boden. und wachte erst am anderen Morgen wieder auf. Und er sagte damals, es ist auf Tonband, in seinem Zeugnis, dass er den Engel des Herrn gesehen hat. Und er sagte, der Engel des Herrn war größer von Gestalt und kräftiger. Und er sagte, der Herr war nicht von so großer Gestalt und hat ihn genau beschrieben. Was ich hier sagen möchte, ist Folgendes. Nichts hat gezogen, nichts konnte getan werden, bis dieser Mann plötzlich bekannt gab, ich habe Jesus in 300 Meter Größe gesehen. Und er hat mir gesagt, baue nur, deine 3000 Partner werden dafür sorgen, dass das Geld zusammenkommt. 150 Millionen Dollar, umgerechnet 300.000 Schweizer Franken. Jetzt, wo wir auf das Kommen des Herrn warten, ich frage euch, wenn Gott diesen Männern vor all den Jahren die große Gelegenheit gab, die Wahrheit zu hören, und sie haben die Wahrheit nicht angenommen, dieser Prediger hat zu 35 Leuten Jahr aus und Jahr ein gepredigt, war an Tuberkulose erkrankt und konnte nicht mehr und wurde dann in einer Versammlung geheilt. Göttliche Heilung am Leibe muss nicht immer Heilung der Seele nach sich ziehen. Was Gott an einem Menschen tut, ist an einem Menschen getan. Aber das, was Gott in einem Menschen tut, das ist in einem Menschen getan. Und die Sache oder der Ernst der Sache ist doch dieser. Alles Menschen, die genau wissen, was Gott getan hat. Ja, die zu Bruder Brenim kamen und sagten, höre doch, das Volk Gottes glaubt, dass der Herr dich zum Propheten bestimmt hat. Aber hör doch auf mit all diesen Dingen, die du immer wieder hervorbringst. Lass doch die Frauen in Ruhe und so weiter. Und Bruder Brenim sagte, wie kann ich etwas anderes sagen als das, was Gott mir zu sagen geboten hat. Bruder Brenim hätte der populärste Mann sein können. Die Welt hätte ihm zu Füßen liegen können mit einer solch großen Gabe. Aber Gott hat in Demut genau das getan, was er sich vorgenommen hatte. Warum habe ich heute zum ersten Mal in all diesen Jahren diese drei Fälle erwähnt, um euch wissen zu lassen, dass alle diejenigen, die die Wahrheit des geoffenbarten Wortes in dieser Zeit bewusst ablehnen, öffnen sich für die Lüge und sie müssen den kräftigsten Irrtümern glauben, weil sie die Wahrheit nicht auf- und angenommen haben. Die Bibel spricht ja von der Liebe zur Wahrheit. Man muss zur Wahrheit Liebe haben. Wenn man zu einer Sache keine Liebe hat, dann kann sie nicht gedeihen. Die Liebe zur Wahrheit. Und wenn es noch so weh tut, noch so schneidet, dennoch möchten wir die Wahrheit hören. Denn nur die Wahrheit wird uns und kann uns frei machen. Alles andere wird in der breiten Strömung mitgerissen werden. Was würdet ihr nun sagen, wenn ihr in eine Versammlung kämt, wo wirklich alles aussieht, als sei der Geist Gottes wirksam und ihr würdet später hören, wer dort vorne gesprochen hat, wer es war und welch ein Geist dort wirksam gewesen ist. Und sonderbarerweise sprach ich mit jemand in den vergangenen Tagen, der dem, der alles arrangiert hat, sehr nahe steht. Und ich sagte, Bruder, ihr habt alle eingestimmt, ihr habt alle mitgesungen, ihr habt alle geklatscht. Ich sage, jetzt frage ich dich, und er wusste auch von der Sache, ich sagte, jetzt frage ich dich, sind nicht alle bezaubert und betört unter einem religiösen Einfluss und können es nicht unterscheiden? Wenn Paulus an die Galater schreibt, wer hat euch bezaubert? Dann ist das keine einfache Sache, sondern dann steckt eine dämonische Macht dahinter. Und wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Götzendienst. Ja, wo stehen wir dann, nachdem Gottes Wort geoffenbart wurde und die Menschen über die Gottheit, über die Taufe, über die ursprüngliche Sünde, über das alles erfahren haben und die Möglichkeit hatten, es zu glauben und dennoch an allem vorbeigegangen sind, als hätte Gott überhaupt nichts getan. Ich will heute nichts anderes, als dass Gott zu seinem Rechte kommt. Und Gott kommt nur da zu seinem Recht, wo wir als Menschen unterscheiden können, wo er wirksam ist. Und ich muss ehrlich gestehen, seit ich das vernommen habe, ist immer wieder das Gebet in meinem Herzen. O Gott, gib mir und deinem Volke die Gabe der Geisterunterscheidung, dass man wirklich unterscheiden kann, woher die Dinge kommen. Und dann sieht man ja auch, wohin sie gehen. Kommen sie von Gott, dann führen sie uns zurück zu Gott. Dann führen sie nicht und münden sie nicht in einem ökumenischen Rat oder Weltkirchenrat oder in Rom. Dann münden sie zu Jerusalem, im Urchristentum, da, wo alles frei ist von jeder Hexerei, von jeder Bezauberung, von jedem falschen Einfluss. Da, wo alles neu unter die Leitung des Heiligen Geistes gestellt wird. Man kann diese Dinge lesen, wenn sie dann aber wirklich vor Augen stehen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Wenn Paulus schreibt, wer hat euch bezaubert? Und wisst ihr, wer bezaubert wurde? Diejenigen, die schon den Geist Gottes empfangen hatten. Und darin liegt die Tragödie der Sache, sonst wird's ja gar nicht funktionieren. Sonst würden ja gar nicht dieselben Merkmale sein. Die Hände gehen hoch, die Anbetung steigt auf, alles genau so wie früher. Und ich frage euch, die ihr die Predigten Bruder Brenhams Jahr aus und Jahr eingelesen habt, was hat Bruder Brenham gesehen, wer die Kirche anführt und wer ihr vorausgeht, was hat er gesehen, von Gott geoffenbart bekommen? Wer? Soll ich sagen, natürlich. Er hat gesehen, dass eine Hexe der ganzen Sache vorausgegangen ist. Vielleicht werden Uneingeweihte heute denken, Bruder, du solltest uns das Evangelium verkündigen. Evangelium ist keine entrahmte Milch. Evangelium Gottes schließt das gesamte prophetische Wort mit ein und öffnet uns die Augen und die Herzen in dieser Zeit für das, was Gott bestimmt hat. Ich weiß genau, ich komme ja von der Landwirtschaft, ich habe alles andere gut ertragen. Ich habe Dickmilch ertragen und alles Mögliche, aber entrahmte Milch, die habe ich nie ertragen. Ich brauche eine Milch, auf der die Sahne möglichst so hoch steht. Das Evangelium Jesu Christi ist eine Gotteskraft. Es ist keine entrahmte Sache, sondern es beinhaltet alles, was Gott hineingelegt hat. Niemand gehe jetzt von hier und rede darüber oder urteile darüber. Das würde Sinn und Zweck verfehlen. Gott will dir und mir nur helfen. Er will uns Klarheit geben, dass wir unterscheiden können, worum es eigentlich geht. Und wenn Paulus sagt, ich habe euch das Evangelium Gottes verkündigt, wie es in den heiligen Schriften durch die Propheten im Voraus verkündigt wurde, so wage ich heute zu sagen, Bruder Branham, der von Gott gesandte Knecht und Prophet, hat uns in dieser letzten Zeit das Evangelium Gottes verkündigt, mit allem, was die Apostel und Propheten in den heiligen Schriften hinterlassen haben. Gott hat es geoffenbart. Und ihr werdet sehen, dass die Herausrufung nur eine kleine Schar betreffen wird. In den Tagen unseres Herrn waren es Tausende und Abertausende. Und in dem jetzt herauskommenden Rundbrief will ich einige Fotos aus den Versammlungen der ersten Jahre Bruder Branhams veröffentlichen. Schon im Jahre 46, 47, 48 kamen nicht nur Tausende, sondern Zehntausende strömten zusammen, das Wort Gottes zu hören. Jetzt könnte jemand fragen, war es dann nicht alles vergeblich? Hat es sich überhaupt gelohnt? Oh ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich für dich und für mich gelohnt. Es hat sich für uns gelohnt und für alle, die Gott angesprochen, die er herausgerufen, die er erleuchtet und denen er sich geoffenbart hat. Allen anderen wird die Sache nichts wert sein. Im Gegenteil, sie wird ihnen im Wege stehen. Und ihr wisst ja, wenn ihr die Predigten Bruder Branhams liest, wie hart er manchmal mit diesen Dingen umgeht. Nicht, weil er es wollte. Er musste es. Er stand unter einem göttlichen Auftrag. Er konnte nicht anders. Bitte begreifen wir es heute in diesem Gottesdienst, dass der Herr die Gemeinde wieder zurückbringt an den direkten Anfang. Es gab einen ersten Tag, eine erste Woche, einen ersten Monat, ein erstes Jahr und es gab alles, was dann folgte. Jetzt gehen wir zurück. Es wird das letzte Jahr kommen, der letzte Monat, die letzte Woche, der letzte Tag. Es wird kommen, so wie es begonnen hat, so wird es wieder enden. Und dann ist die Frage, wo stehst du, wo stehe ich? Hat Gott durch sein gesandtes Wort und durch seinen Geist, der in Übereinstimmung mit seinem Worte wirksam ist, in dir ausrichten können, wozu es gesandt wurde? Hat er's in mir tun können? Ich und wir alle wollen Gott gemeinsam darum bitten, dass er uns hilft. Manchmal hab ich den Eindruck, dass Gott nicht ganz zu seinem Rechte kommt. Und ich war froh, als Bruder Schmidt vor etwa 14 Tagen sagte, Brüder, lasst uns jeden Abend zum Gebet zusammenkommen. Und wir kamen jeden Abend zum Gebet zusammen. Die Brüder lassen euch übrigens grüßen. Und ich sage euch, wir haben nur ein Wort gelesen und keinen Satz gesprochen. Gelesen und niedergekniet und gebeten. Ich meine, dass die Zeit sehr nahe gekommen ist. Und ich glaube, dass es uns durch und durch gehen sollte, wenn wir heute an dieser Stätte von der enormen Vermischung hören. Alles unter einem Haupt. Alles unter dem Einfluss derselben Sache. Und vorne steht eine Frau, die in den USA von Zirkel zu Zirkel geht. Und ich frage euch, wir sind heute in der Stadt Zürich. Hier in dieser Stadt geschah es im August 1955, dass Bruder Branham in eine spiritistische Versammlung geleitet wurde. Und vor seinen Augen, nachdem die Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ausgesprochen wurde, ist ein Tisch, in dem kein Nagel drin war, in die Luft gegangen, ohne dass ein Mensch ihn gehoben hat. Und das Medium sagte zu Bruder Branham oder zu allen anderen, der Mann, der hier hereingekommen ist, glaubt nicht. Da sagte Bruder Branham, ich glaube nicht das, was hier geschieht, denn es ist vom Teufel. Und das Medium sagte, der Geist spricht, es ist von Gott. Und hat Bruder Branham nicht mehr können. Er sagte, das ist nicht von meinem Herrn, von meinem Jesus, der mich erlöst und erkauft hat. Das ist Hexerei. Und ihr wisst ja, was er tat. Im Namen des Herrn Jesus Christus von Nazareth hat er geboten, dass der Tisch zu Boden falle. Und er zerbrach in viele Stücke. Warum haben wir heute darüber gesprochen? Vielleicht ist die Zeit schon weiter vorgerückt, als wir es fassen oder glauben können. Und die Vermischung geht bis in die Kreise derer hinein, die die Botschaft Gottes glauben. Hat nicht Bruder Branham oft 1. Mose 1 genommen? Jedes brachte nach seiner Art hervor. Gott pflanzte die verschiedenen Samen und alles brachte nach seiner Art hervor. Gott wird eine Wortbraut hervorbringen, so gewiss das Wort Gottes geoffenbart wurde. Alles kommt nach seiner Art hervor. Die Söhne Gottes werden am Ende offenbar werden. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand Anstoß daran genommen hat. Aber öffnet eure Augen. Bittet Gott, dass er sie salbt mit heiliger Augensalbe. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie Jesaja in dem Einleitungswort sagte, der Herr weckt mir alle Morgen das Ohr. Du kannst vielleicht sagen, ich habe meinen Wecker gestellt. Aber der Prophet brauchte keinen Wecker. Er sagte, du weckst mir alle Morgen mein Ohr. Oh, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Verbindung zu Gott und dann auch die Verbindung und Gemeinschaft untereinander. Aber es muss eine Gemeinschaft des Geistes sein. Nicht nur eines Geistes, sondern des Geistes Gottes. Der Geist, der auf allen Propheten, auf allen Aposteln, ja, der bis heute in der Gemeinde des lebendigen Gottes wirksam ist. Lasst mich abschließend sagen, in der Zeit der Richter, so haben wir es im letzten Kapitel, im letzten Vers gelesen, tat ein jeder, was ihm gut dünkte. Dann aber kam die Zeit der Könige. Und wenn ihr nur eine Seite nach den Richterkapiteln aufschlägt, schon seid ihr im Buche Ruth. Und da ist Boas, da ist zum ersten Mal die Rede von Bethlehem, von Ephrata. Und das könnt ihr wieder nachlesen im Propheten Micha, im 5. Kapitel, im 1. Vers. Nach der Richtergeschichte hat Gott Heilsgeschichte sofort einsetzen lassen. Und wir sehen die Linie, aus der David und dann später der Sohn Davids gekommen ist. In der Richterzeit konnte oder tat jeder, was er wollte. Aber Wir haben wohl die Richterzeit hinter uns. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass die Kinder Gottes in der Richterzeit leben. Jeder richtet jeden und jeder richtet jeden zugrunde und jeder tut, was ihm dann noch selber gefällt. Aber dann war es zu Ende. Mit dem letzten Kapitel, mit dem letzten Vers war es zu Ende. Da begann ein neuer göttlicher Zeitabschnitt. Wir müssen begreifen, dass der eine Zeitabschnitt zu Ende gegangen und ein prophetischer Zeitabschnitt mit der göttlichen Heilsgeschichte eingesetzt hat. Und ich bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass wir nicht nur ein Evangelium haben, sondern das Evangelium Gottes, das volle Evangelium mit allem, was alle Propheten und alle Apostel gesprochen haben. Und das war am Anfang so und das muss am Ende so sein. Irgendwie und irgendwann müssen wir alles andere zurückgelassen haben und zur ersten Liebe zurückgekommen sein. Eins in Jesus Christus, unserem Herrn, seinem Worte und seinem Geiste völlig unterordnet. Gott kann es tun und Gott wird es tun. Bist du bereit, mitzugehen? Paulus sagte, wer hat euch bezaubert? Habt ihr den Geist aufgrund von Gesetzeswerken oder aufgrund der Predigt des Glaubens empfangen? Menschen, die den Geist empfangen hatten, wurden später bezaubert. Und wir haben die Entwicklung festgestellt. Und wisst ihr, was Paulus noch sagt? Er sagt, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Hat er es gesagt oder nicht? Wo ist das Beißen und Fressen unter den Gläubigen? Sind das göttliche Eigenschaften? Ist das das Wesen Jesu Christi? Heute würde Paulus in die Versammlung der Gläubigen hineinrufen und fragen, wer hat euch bezaubert? Und ihr braucht nur nachzulesen im Propheten Jeremia 51 und den anderen und dann im Neuen Testament. Sie haben getrunken aus dem Zauberbecher und sie schwanken und wanken hin und her. Gott hat uns den Becher des Heils gegeben. Lasst uns aus der Richterzeit herausgehen und nicht mehr tun, was wir wollen, sondern in die göttliche Heilsgeschichte eingehen, damit Gott tun kann, was er sich vorgenommen hat. Denn dazu sind wir ja schließlich hier, damit Gott tun kann, was er sich vorgenommen hat. Bist du und ich dazu bereit, dann möge Gott sein Amen und das Vollbringen aus Gnaden dazu schenken. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und beten. Und im Gebet vor dem Angesicht des Herrn sein, steht im Mose geschrieben, dass keine Verwünschung an Israel haftet. Biljam wollte fluchen, er musste segnen und sprach, wie kann ich fluchen, was Gott gesegnet hat? Und er rief sogar aus, wer dich segnet, Israel, der ist gesegnet. Das Volk Gottes ist dazu bestimmt, von Gott gesegnet zu sein, unter seine Obhut und Leitung seines Geistes zu gehen, sein Wort als Richtschnur zu betrachten, und dazu möchten wir gehören. alle, die wir heute hier sind und alle, die diese Predigt irgendwo, irgendwann hören werden. Und wenn's im fernen Brasilien ist, mögen sie gesegnet sein und wissen, dass Gott einen Propheten gesandt hat, um uns am Ende zum Anfang zurückzubringen, zu dem direkten Ursprung, wo nur Gottes Wort und Gottes Geist die Herrschaft haben. Wir können es von selber nicht. Wir möchten uns aber von Gott leiten lassen und nicht aufgeben, bis wir das Ziel erreicht haben. Seid dessen gewiss, dass Gottes Wort ergangen ist, um uns herauszurufen und abzusondern, damit Gott mit uns zum Ziele kommen kann. Wir schauen nicht aus nach großen Dingen, die Menschen als groß bezeichnen. Wir schauen aus nach dem großen Gott, der sich in Einfachheit offenbart und zu uns redet, während wir die Häupter geneigt und im Gebet vor dem Herrn sind, möchte ich fragen, ob heute jemand hier ist, der sein Leben Gott weihen möchte. Dann hebt kurz die Hand. Dankeschön, danke, 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 danke. Gott segne euch alle. Gott segne euch. Er wird das Wort bestätigen. Und wenn es ganz am Ende ist, es wird aber so sein, wie es am Anfang war. Einmütigkeit, völlig im Herrn und untereinander verbunden. Niemand sagt mir, das gehört mir, das dir. Alles völlig eins. Das Irdische fällt ab. Das Göttliche steht an erster Stelle. Und wir gehen auf dieses Ziel zu. Ich weiß es. Der Geist Gottes hat zu meinem Herzen gesprochen, dass ich sagen soll, so wie der Anfang war, so wird das Ende sein. Wir bewegen uns zurück zu dem Punkt hin. Und dann wird die erste Liebe, die ersten Werke, dann wird alles offenbar werden. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Ihr könnt ruhig alle beten und dem Herrn danken. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir gemeinsam, dass wir heute an dieser Stätte dein Wort betrachten dürfen. Welch eine Gnade, o Gott, dass wir das Evangelium Gottes haben dürfen, das gegründet ist auf dem prophetischen Wort. Geliebter Herr, wir möchten dich als den Gekreuzigten verkündigen, als den Jesus von Nazareth, als den, der da ist und der da war und der da kommt. Wir möchten das Evangelium, das im Anfang gepredigt wurde, hören und das Gleiche erleben. Treuer Herr, du führst uns dahin, Schritt für Schritt, und wenn es manchmal noch so mühsam scheint, du gehst dennoch vorwärts mit uns. Manchmal, o Gott, kommt es uns vor, als treten wir auf der gleichen Stelle, als bewegten sich unsere Füße und wir scheinen nicht vorwärts zu kommen. Und dennoch hast du deinen Weg mit uns. Geliebter Herr, hier ist deine bluterkaufte Schar, dein Eigentum, Menschen, die du herausgeliebt, herausgerufen, die du mit Gnade und mit Barmherzigkeit gekrönt hast. Du hast uns vom Verderben erlöst, hast unsere Schuld und Sünde vergeben, hast uns geheilt. Ach Herr, möge dein Segen in besonderer Weise auf uns allen ruhen. Wir möchten das Wirken deines Geistes in Übereinstimmung mit deinem Worte, geliebter Herr, lass nicht zu, dass die Deinen in den Betrug hineingezogen werden. Gib uns die Gabe der Geisterunterscheidung. Sei uns gnädig, o Gott, hilf uns, erleuchte uns. Du hast ja gesagt, es wird Licht sein zur Abendzeit. Herr, es ist ein bewölkter Tag hinter uns, aber zur Abendzeit ist es Licht geworden. Das Licht deines Wortes ist erstrahlt. Geliebter Herr, sei uns jetzt gnädig, besonders denen, die ihre Hände gehoben haben. Du kennst ihre Nöte, du weißt, worum sie bitten, treuer Meister. Segne alle, die sich der Fürbitte empfohlen. Segne alle, die in Nöten sind. Ach Herr, segne uns, dann sind wir gesegnet. Hilf uns, dann ist uns geholfen. Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Amen.